Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wie ich Klavier spielen lernte. So heißt das neue und autobiografische Buch von Hans-Josef Orteil. Sein Leben hat ihm schon Stoff für mehrere Bücher geliefert. Jetzt geht es um ein Kapitel, das sein Leben hätte sein sollen. Denn Hans-Josef Orteil wollte eigentlich Pianist werden. Wie es dazu kam, wie er den ersten Klavierunterricht ganz ohne Worte bekam, wie er sich nach und nach die großen Werke und Interpreten erschloss und wie er sogar einmal mit Glenn Gould in Salzburg zusammentraf und mit ihm Steine über die Salzach klippern ließ, darüber habe ich mich mit Hans-Josef Orteil vor der Sendung unterhalten. Zuerst aber ging es um ein kleines Stück von Robert Schumann, den Choral aus dem Album Für die Jugend. Nie habe er Schöneres gehört. Es war der Eintritt in eine andere Welt, eine Verbindung zu Gefühlen wie Rührung, Anteilnahme und Zuneigung über die Jahrhunderte hinweg, schreibt er im Buch. Und das bei einer Miniatur, die gerade einmal eine Minute dauert. Der Choral aus dem Album Für die Jugend von Robert Schumann. Herr Orteil, Sie widmen diesem Stück einige sehr bedeutsame Zeilen. Was hat denn dieses kleine Stück, das noch nicht einmal eine Minute dauert, für Sie als Kind bedeutet?
Ja, ich hatte ja sehr früh angefangen, Klavier zu spielen und Klavier zu üben und hatte es in den Anfangsphasen mit Stücken zu tun, die mir nicht besonders gefielen, weil es rein technische Übungen waren und ich nicht so die richtige Freude am Melodischen entdecken konnte. Und plötzlich hörte ich dieses Stück, diesen Schumann, das komponiert war, schon für einen Erwachsenen eigentlich. Das ist zwar eine schlichte Ansprache, aber es ist eine Ansprache, die über das Kind hinaus zum Erwachsenen führt. Und so hatte ich das erste Stück vor Augen und vor allem endlich mal in den Fingern, mit dem ich was Größeres verbinden konnte. Also ein kleines Pathos sozusagen zum ersten Mal. Ja.
Sie wurden dann zum Schumannianer, betraten die Welt der Romantik. Aber es hat ja alles ganz anders angefangen, haben Sie schon gesagt, mit Czerny, dem gefürchteten, verhassten Drillmeister und einer Mutter, die Klavier spielte, aber nicht sprach. Sie hatte im Krieg und nachher 4 Söhne verloren, war für lange Zeit verstummt. Hat das auch auf Sie übertragen? Sie sprachen ja auch nicht. Und trotzdem haben Sie zusammen Klavier gespielt. War das eine Möglichkeit, sich ohne Worte zu verständigen?
Ja, das war für mich natürlich die große Entdeckung in diesen frühen Jahren. Als ich so aufgehört habe zu sprechen, so mit 3,5, 4, habe ich gleichzeitig zum ersten Mal am Klavier gesessen und meine Mutter dann erlebt als eine, die sehr gut Klavier spielen konnte. Nicht? Von einem Moment auf den anderen erlebt man diesen Menschen, der sonst nicht spricht, doch mit einer bestimmten Sprache, nämlich der musikalischen. Und das war eine ganz große Offenbarung und jetzt auch eine große Freude, zu versuchen, ihr das gleich zu tun. Also neben sie zu setzen und anzufangen, auch etwas von mir zu geben. Wenn ich nicht sprechen konnte, dann konnte ich ja immerhin Töne hervorbringen. Und wir haben dann einen sehr merkwürdigen Unterricht begonnen, in dem sie mir immer Teile vorspielte und ich die dann nachspielte, versuchte das zu imitieren. Und so ganz langsam wurden dann die Stücke schwerer und dieser Unterricht wurde zu einem richtigen Dialog. Ja? Also wir sprachen nicht mit Worten miteinander, sondern mit Musik.
Also Musik hat auf Sie beide körperlich gewirkt, kann man sagen?
Ja, ganz stark. Also das für mich war das fast wie eine Erschütterung, dass ich mich ja sonst emotional kaum ausdrücken konnte und jetzt zum ersten Mal die Emotionen, die ich hatte, in der Musik wiederfand, ja, also in bestimmten Stücken. Und dadurch auch eine Nähe natürlich zu Klängen und Akkorden, Melodien entwickelte, die ich sonst so stark gar nicht gehabt hätte. Denn ich hörte natürlich jetzt besonders genau hin und bezog alles auf mich, also wie eine Sprache, die ich übersetzte in die eigene Psyche und Emotionalität.
Und Sie sind ja auch ein Ohrenmensch, ein Gehörmensch, wie Sie dann entdecken später.
Ja, das war natürlich teilweise notwendig, weil ich ja zunächst mal nicht vom Blatt spielen konnte. Das dauerte ja lange, bis das dann gelang. Und das war also wichtig, die Töne zu orten, nicht? Also mir genau vorzustellen mit geschlossenen Augen auch manchmal, welche Melodie ich gerade hörte, welcher Ton das war, welche Tonfolge, welche Tonschnelligkeit und so weiter, sodass das Gehör enorm trainiert wurde. Und ich dann auch zum Teil, wenn ich kleine Melodien im Radio oder anderswo hörte, versuchen konnte, diese Melodien direkt aufs Klavier zu übersetzen und nachzuspielen. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Training für das, nicht nur das Gehör, sondern für die musikalische Sensibilisierung überhaupt.
Mit diesem Buch haben Sie sich ja auf eine Spurensuche begeben, schreiben Sie. Sie wollten herausfinden, warum Sie Pianist werden wollten. Jetzt die Frage, warum wollten Sie das herausfinden und ist es Ihnen gelungen?
Ja, es ist natürlich, hat mit der Urgeschichte zu tun, die mit meiner Mutter wiederum eng mit meiner Mutter verbunden ist. Meine Mutter hat ihr Klavierspielen ja auf einer romantischen Insel im Rhein entdeckt, auf Nonnenwert, wo sie in einem Internat besucht hat und wo Franz Liszt eine Weile sich aufgehalten hatte mit einer Geliebten zusammen und wo dieser Liszt-Flügel noch stand. Also das ist ja eine ungeheuer starke Geschichte, als ich die erfuhr. Ich dachte, diese junge Frau, die hat noch in der Schule, am Gymnasium plötzlich einen Flügel entdeckt, dann Liszt entdeckt, dann entdeckt, dass die Musik etwas mit der großen Liebe eines Mannes zu tun hatte und einer Frau. Und das war so dann die Urgeschichte, die mich sehr angeregt und die mich sehr in Bann gezogen hat. Und von dort aus geschah eigentlich die Übertragung, nicht, dieser Liebe zum Klavier über Liszt zu mir hin, nicht, zu dem Kind hin, das nun also auch so eine große Welt der Gefühle erleben sollte. Und das habe ich, glaube ich, sehr schön dann entdeckt, dass diese Prägung durch Liszt, Schumann und Chopin, vor allem bei meiner Mutter, dann ganz stark sich auf das eigene Gefühlsleben übertragen hat und ich dann auch begonnen habe, die gesamte Musik unter diesem romantischen Urimpetus zu verstehen.
Hans-Josef Orteil, Wie ich Klavier spielen lernte, heißt sein neues Buch. Und es gab viele Weichenstellungen in seinem Pianistenleben und eine davon war ein Konzert in Salzburg mit Glenn Gould. Glenn Gould spielt die Aria aus den Goldberg-Variationen, eine Aufnahme, die musikalische Welt aus den Angeln gehoben hat, damals 1955. Hans-Josef Orteil, Sie haben Glenn Gould sogar noch live gehört in Salzburg. Was hat dieser Pianist angerichtet in einem Jungen, der zuvor noch nie eine Note von Bach gespielt hat?
Ja, das war ein ganz großes Erlebnis. Es war zum ersten Mal, da war ich in Salzburg mit meinem Vater bei den Festspielen. Und das war das erste Konzert, das Glenn Gould in Salzburg gab. Und ich war vorher, man muss das ein wenig wissen, dass Pianisten natürlich in bestimmten Schulen groß werden, also in Traditionen. Ich war vorher in der Tradition von russischen Pianisten groß geworden, also hatte die Methode und die Technik vor allem aus Petersburg und aus Moskau über eine russische Klavierlehrerin bezogen. Und da waren das andere Pianisten, das waren ältere Herren, die also voller tiefem Ernst, wie Sjatoslav Richter, ältere Herren, die voller tiefem Ernst am Flügel saßen, kaum noch Haare hatten und ernst reinblickten. Und nun kam dieser junge Mensch, also Glenn Gould, aus den Vereinigten Staaten bzw. aus Kanada. Und ganz schlaksig schlenderte er an den Flügel, hatte seinen eigenen Klavierhocker mitgebracht, einen ganz ausgebeulten Sessel.
Der knarzte.
Der knarzte, saß viel zu tief. Ich dachte schon, wie kann er das schaffen, jetzt überhaupt noch einen vernünftigen Ton rauszubringen? Und raste los und spielte natürlich völlig anders, als man je vorher Bach gespielt hatte. Er spielt es ohne Pedale, spielt es viel schneller, er spielt es lupenrein klar, dass man die Stimmen wunderbar verfolgen konnte, nahm dem Bach jeden romantischen Nimbus und machte daraus so etwas wie Mathematik. Ja. Und das war natürlich ungeheuer spannend zu sehen, dass das ein neues Verständnis von Musik war, also von Klarheit, von musikalischer Klarheit. Und auch von Direktheit. Man wollte den Bach nicht hinter irgendwelchen Tüchern und hinter irgendwelchen gloriolen Engeln verbergen, sondern man wollte ihn auseinandernehmen, diese Musik. Und das ist fantastisch gelungen.
Sie beschreiben ja in diesem Zug noch eine Geschichte, die eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein. Sie sind Glenn Gould begegnet an der Salzach, haben mit ihm Steine ins Wasser geworfen und sich unterhalten. War das nun Fantasie oder Wirklichkeit?
Nein, nein. Das war wirklich so. Ich war in der Salzach und ich ließ immer so gerne diese Steine über das Wasser hüpfen, auch in anderen Zusammenhängen, war da allein. Und ein Mann kam auf mich zu und so, seltsamerweise war es ja Sommer und er trug einen längeren Mantel, als wenn ein tiefer Winter wäre, und eine Kappe. Und begann auch Steine zu werfen. Und wir haben uns dann versucht zu überbieten in der Perfektion des Steinewerfens. Und da stellte sich dann heraus, ich merkte das dann, ich sah ihn dann genauer an und hatte das Foto dann vor Augen, dass Glenn Gould war. Und wir haben uns dann kurz unterhalten und das Kuriose war, nach dem Steinewerfen sind wir dann um die Wette gelaufen, an der Salzach entlang. Das fand er irgendwie wunderbar, jetzt mit einem Kind da sich auszutoben.
Wer hat gewonnen?
Und er war natürlich etwas besser. Aber er hat mir Chancen gegeben, ihn wieder einzuholen. Und wir haben dann kurz auch über Schumann gesprochen. Und er kannte die Schumannschen Haus- und Lebensregeln und Regeln des Familienlebens, also des Musikalischen, genau. Und ich sagte ihm dann, dass ich ins Konzert kommen werde. Und er fand das wunderbar, dass ich eigentlich wegen ihm nach Salzburg gekommen war. Dann zog er seine Kappe, grüßte und verschwand.
Sie sind ja im Anschluss an dieses Konzert in viele Konzerte gegangen, haben angefangen, über die jeweiligen Interpretationen zu schreiben, sehr fantasievoll auch, ein kleines Zitat: B schlägt die Tasten mit den Fingerkuppen an, als wollte er sie kitzeln oder erregen, und was geschieht? Die Musik fliegt davon und flattert ins Blaue, während er mit dem Schmetterlingskescher verlegen hinterhereilt, um sie wieder einzufangen. Ja, da zeigt sich doch schon der kommende Schriftsteller, oder?
Ja, ich hatte natürlich ein großes psychologisches Interesse an der Existenz und an dem Spielen am Flügel. Ja. Welche Haltung nehmen Pianisten ein? Wie schlagen sie an? Wie sind sie aufgeregt? Erkennt man das? Wie läuft die ganze Gestaltung ab? Und wenn man das selber am eigenen Leib erfahren hat, dann kriecht man ja sozusagen während des Konzertes in diese fremde Gestalt hinein und erkennt ungeheuer viel, also was anderen Zuhörern vielleicht nicht auffällt. Aber man merkt sehr viel, was mit der akuten Präsenz eines Menschen am Flügel zu tun hat. Und das habe ich immer sehr gern beschrieben, also weniger jetzt die Musik analysiert, als diese Auftritte analysiert. Das fand ich immer fabelhaft, zu versuchen, das zu verstehen.
Das Buch endet mit einem Stipendium in Rom, mit vielen Stunden Üben und einer schlimmen Sehnscheidenentzündung. Und daraufhin haben Sie den Traum, ein Konzertpianist zu werden, begraben. Warum? Eine Sehnscheidenentzündung, die heilt, die dauert lang. Es ist aber die klassische Musikererkrankung, unter der jeder einmal leidet. Warum war das für Sie so ein Endpunkt?
Ja, es ist nicht nur einmal passiert. Ich habe dann ja wirklich auch nochmal versucht, wieder zu gesunden. Aber es trat dann immer wieder auf. Es war durch eine Umstellung, eine technische Umstellung, wohl geschehen, dass ich diese starken Verletzungen hatte. Mhm. Und nach einer Weile habe ich die Geduld einfach wirklich verloren und musste mir sagen, ich werde nie mehr gescheit Klavier spielen können. Und das war ja nun doch der Ehrgeiz. Also wenn man öffentlich auftritt, will man ja absolut präsent sein. Und dann mit diesem Handicap immer aufzutreten, das habe ich mir dann verbeten. Und ja, das war eine schlimme Zeit danach. Das war eine sehr depressive Zeit, bis ich wieder neue Orientierung fand. Und das war auch nicht so schnell möglich, sondern da habe ich noch wirklich einige Zeit zu gebraucht, bis ich wieder irgendwie Land sah.
Und wann haben Sie sich wieder mit dem Klavier versöhnt?
Ich habe mich mit dem Klavier dann anders versöhnt. Ich habe gedacht, du kannst jetzt zwar nicht mehr große öffentliche Auftritte, aber du kannst doch vielleicht spielen. Und hier und da zum Beispiel ist es oft passiert, dass ich dann in Lokalen oder in Jazzbars gespielt habe. Einfach nur mal so, ja, aufgetreten, ohne große Vorankündigung und einfach aus der Lust heraus, wenn ich ein Klavier sah oder einen Flügel sah, mal etwas zu spielen. Das war dann nicht Konzert, aber es war doch Musik immerhin. Und das habe ich dann immer öfter und häufiger gemacht und dann auch langsam wieder angefangen, ganz konzentriert zu üben. Aber es ist nie so mehr gekommen oder ich habe nie mehr die alte Klasse von früher erreicht.
Ist deswegen ein zertrümmerter Flügel auf dem Cover Ihres neuen Buches zu sehen?
Ja, das war ungefähr zeitgleich. Gab es die sogenannten Klavierzerstörungen, die angeregt waren durch die Fluxusbewegung und Joseph Beuys, der übrigens ein hervorragender Pianist war, das vergisst man oft, und der auch sehr viele sehr schöne Witze über den Spielen von Klavieren und Flügeln gemacht hat. Und diese Klavierzerstörungen waren öffentliche Hinrichtungen, nicht des Flügels, also weil von dem Flügel immer so eine Gewalt, so eine domestizierende Gewalt ausgeht und eine unheimliche Stärke und Kraft. Man hat da ein ganz schwieriges und kaum zähmbares, gewaltiges Tier im Gegenüber, ja. Und dieses Tier will eigentlich sich mit dem Orchester streiten und gegen das Orchester anrennen. Nicht? Der Kampf des Klaviers mit seinen unendlich vielen klanglichen Möglichkeiten ist so universell, dass das Klavier eigentlich das Orchester braucht als Gegenpart.
Und über diesen Kampf mit dem Monster, dem Schwarzen, schreibt Hans-Josef Ortheil in seinem neuen Buch »Wie ich Klavier spielen lernte«, heißt es, ist beim Insel Verlag erschienen. Herr Ortheil, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.